The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 29. August. In Berlin sind die Gräben zwischen Union und SPD so tief, dass die Brücken darüber offenbar woanders gebaut werden müssen. Aktuell versucht man das in Würzburg, im Hotel Rebstock. Wellness für die Demokratie, könnte man sagen. Für eine Koalition, die schon nach 100 Tagen ziemlich erschöpft wirkt. Hier treffen sich nämlich die Fraktionsspitzen zum politischen Teambuilding. Raus aus der Hauptstadtblase, rein in die Komfortzone mit gutem Wein und regionaler Küche. Doch hinter der heimeligen Kulisse schwelen die alten Konflikte weiter. Gescheiterte Richterwahl, Streit über Sozialpolitik, möglicher Wortbruch beim Thema Steuererhöhungen. Ob aus diesem politischen Wandertag mehr wird als ein symbolträchtiger Betriebsausflug, das fragen wir jetzt Carina Mössbauer, Chefreporterin von The Pioneer, die für uns in Würzburg ist und von den Gesprächen vor Ort berichtet. Hallo Carina.
Hallo aus Bayern, liebe Chelsea.
Carina, aus deiner Sicht die richtige Entscheidung, mal die Berliner Blase zu verlassen?
Ich würde sagen, es ist immer richtig, nicht nur geografisch, sondern auch kognitiv mal die Berliner Blase zu verlassen. Denn die Berliner Blase, die steht ja sinnbildlich schon auch ein Stück weit für Orchideenthemen und eben die Entfremdung von Alltagsproblemen der Bürger.
Ja, absolut. Wie verstehen sich denn die Fraktionsspitzen Jens Spahn, Matthias Mirsch und der Landesgruppenleiter der CSU Alexander Hoffmann? Ist da Teambuilding dringend nötig?
Tja, also was man hört, Chelsea, ist, dass die Richterwahl und das Debakel am letzten Sitzungstag vor der Sommerpause da doch ziemlich viel Porzellan zerdeppert hat. Bei der SPD war die Verärgerung wirklich riesengroß und zog sich auch durch den Sommer. Insofern kann man in der Klausur durchaus so eine Art therapeutische Zielsetzung der Selbstheilung erkennen. Mission: Vertrauen wieder aufbauen. Alle drei traten dann auch wirklich in diesem Geiste demonstrativ als Brückenbauer voller Zuversicht auf. Die beiden Fraktionschefs von Union und SPD, also Spahn und Mirsch, haben sich im Sommer auch getroffen und mehrfach miteinander telefoniert. Alles, um ein vertrauensvolles Verhältnis wieder aufzubauen. Allerdings muss man sagen, rein inhaltlich bilden Jens Spahn und Matthias Mirsch ja ein ziemlich konträres Duo. Sie verkörpern ein Stück weit die am weitesten entfernten Pole ihrer Parteien. Spahn auf der einen Seite der konservative Brachialpolitiker und Mirsch auf der anderen Seite, der ja immerhin mal Sprecher der parlamentarischen Linken der SPD-Fraktion war.
Was sind denn die größten Knackpunkte jetzt vor dem großen Herbst der Reformen? Wo sind die Gräben besonders tief?
Ja, also absolut die Sozialreformen in Gänze. Das ist der Lackmustest. Und der erste Stresstest wird das Bürgergeld. Da gibt es jetzt schon die Sorge in der Union, dass Bärbel Baas, die Arbeitsministerin, vielleicht so ein bisschen kosmetisch was ändert, also möglicherweise den Namen und ein paar Maßnahmen ergreift, dass das System zum Beispiel vereinfacht und digitalisiert wird. Aber dass es eben nicht diese schmerzhaften Kürzungen oder Einsparungen geben wird. Und Merz, der weiß eindeutig, dass er eben nicht nur das außenpolitische Parkett bespielen darf, sondern auch innenpolitisch eine Bringschuld hat. Und daher hat er ja jetzt auch mit Werf Sozialreformen angekündigt. Nur sind die erst einmal in diverse Kommissionen vertagt worden, für Rente, Pflege und so weiter. Also ob sich da in diesem Herbst noch etwas in Form von echten Veränderungen materialisiert, das darf man wirklich bezweifeln.
Aber hast du den Eindruck, dass Union und SPD wirklich zusammenfinden oder bleibt es am Ende nur bei schönen Gruppenfotos vor historischer Kulisse?
Naja, also deutlich wurde schon, finde ich, dass sich alle Beteiligten erstmal auf das konzentrieren wollen, was sie bereits im Koalitionsvertrag geeint haben. Also das verringert ja auch das Konfliktpotenzial. Bei Spahn klang das dann so, Zitat, weniger über die Parteiprogramme reden, mehr über unser gemeinsames Arbeitsprogramm. Und Debatten um Rente mit 70 oder Steuererhöhungen, wie wir sie zuletzt gesehen haben, die beim Koalitionspartner eben für immense Aufregung sorgen, die sollen möglichst abgestellt werden. Allerdings ist die Frage, ob sich die Abgeordneten dazu dann am Ende auch disziplinieren lassen oder solche Debatten immer wieder auftreten. Eine weitere Strategie, die deutlich erkennbar wurde jetzt in Würzburg, ist die Kommunikation, die soll in alle Parteien anschlussfähig werden. Alexander Hoffmann, der CSU-Landesgruppenchef, sagte zum Beispiel mit Blick auf die Bürgergeldreform, dass der Erfolg am Ende nicht daran gemessen werden sollte, wie tief die Einschnitte sind, also das, was ja gewöhnlich in der Union immer gefordert wird, sondern ob der Sozialstaat effizienter und gerechter wird. Und das ist ja ein Framing, das sicherlich auch den Sozialdemokraten schmecken dürfte.
Ja, vielen Dank, Carina. Dann wünsche ich dir noch viel Erfolg in Würzburg und freue mich auf ein baldiges Wiedersehen in Berlin.
Vielen Dank und liebe Grüße.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Im Interview spreche ich mit CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter über die Angriffe Russlands auf EU- und UK-Büros in der Ukraine. Er spricht Klartext darüber, wie Europa zu reagieren hat.
Wir dürfen uns nicht mehr leisten, irgendwelche Ultimaten zu nennen und dann passiert nichts.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt erklärt uns das Drama rund um die Absatzzahlen von Tesla in Europa und den Höhenflug von BYD. Außerdem zeigen die Paderborner, wie man sich seinen eigenen Weg nach München bahnt bzw. fliegt. Und wir staunen über die Gutgläubigkeit eines der größten französischen Kinostars. In den vergangenen Tagen hat Russland mit massiven Drohnen- und Raketenangriffen Kiew und andere ukrainische Städte erschüttert. Getroffen wurden zahlreiche zivile Ziele sowie die Vertretungen der EU und des British Council. Ein Signal an den Westen, dass Putin es nicht nur mit der Ukraine, sondern auch mit ihren Verbündeten ernst meint. Mindestens 18 Menschen sind ums Leben gekommen. Die internationale Empörung ist groß. Sanktionen werden verschärft. Doch was bedeutet dieser Angriff auf politische Einrichtungen in der Ukraine für die Diplomatie? Und wie kann der Westen, wie kann Europa Russland unmissverständlich seine Entschlossenheit zeigen? Darüber habe ich mit Roderich Kiesewetter gesprochen. Der CDU-Politiker gilt als einer der profiliertesten Experten für Verteidigungs- und Außenpolitik im Bundestag. Als wir gestern miteinander gesprochen haben, saß er am Flughafen in Kopenhagen auf dem Heimweg von einer EU-Konferenz der nationalen Parlamente, bei der die Vertreter über eine gemeinsame europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik beraten haben. Seine Erkenntnisse und auch seine Vorschläge, die hören wir jetzt. Guten Tag, Roderich Kiesewetter.
Hallo, Frau Spieker.
Herr Kiesewetter, in Kiew wurden der British Council und die EU-Büros bei Luftangriffen getroffen. Die Rede ist von 589 Drohnen und 31 Raketen, die Russland auf Kiew und auch auf andere Städte abgefeuert haben soll. Mehr als ein Dutzend Menschen kamen ums Leben. Wie blicken Sie auf diese Entwicklung, vor allem vor dem Hintergrund, dass vor zwei Wochen ein Gipfeltreffen mit Donald Trump und Wladimir Putin in Alaska stattgefunden hat?
Russland hat, das zeigt auch dieser Angriff wieder, keinerlei Interesse an Verhandlungen. Sie nutzen die Scheinverhandlungen, die es gibt, um Zeit zu gewinnen. Ihr Ziel ist tatsächlich die Zerstörung der Ukraine und Massenflucht aus der Ukraine, Angst der Bevölkerung. Aber mit dem Angriff heute Nacht gibt es eine weitere Qualität, nämlich einen Angriff auf EU-Einrichtungen und einen engen Verbündeten der EU, Großbritannien, der als Gegner gesehen wird. Und damit will Russland sehr klar machen, dass sie keinerlei Rücksicht nehmen, dass sie auch die Europäische Union nicht ernst nehmen und dass sie zugleich sich den Nimbus geben wollen, unbezwingbar zu sein.
Man hat auch wirklich den Eindruck, dass Wladimir Putin auch vor allem mit dem Timing dieses Angriffs zeigen will, dass er einfach gar keine Angst vor einer Reaktion der Europäer oder der Amerikaner hat. Würden Sie das auch so sehen?
Putin hat überhaupt kein Interesse an Verhandlungen. Ihm geht es darum, den imperialen Charakter seines Landes deutlich zu machen. Russland als Imperium möchte sich ausweiten auf die früheren Grenzen der Sowjetunion und die Staaten der Europäischen Union, die mal im Warschauer Pakt waren, als Pufferzone sehen. Der Hintergrund ist, dass er das Existenzrecht der Ukraine und der Nachbarstaaten überhaupt nicht anerkennt, sondern uns deutlich macht, dass er, Putin, gemeinsam mit Trump und Xi Jinping auf der multipolaren Seite stehen, also nicht auf der regelbasierten Ordnung, und sich Europa entweder fügen muss oder aber Europa sich wehren muss. Aber wir können so, wie wir das jetzt erleben, nicht weitermachen.
Aber wenn er uns testet sozusagen und schauen will, fügen wir uns oder wehren wir uns, wie muss die Reaktion der Europäer jetzt ausfallen? Also es gab verschiedene Äußerungen von verschiedenen europäischen Staats- und Regierungschefs, die das Ganze auch sehr scharf verurteilt haben. Aber ansonsten werden die Vertreter der Russen auch einbestellt. Aber ist das richtige Signal? Ist es ein Signal, das stark genug ist für die jetzige Lage?
Ja, Frau Spieker, das ist genau der Punkt. Russland führt ja nicht nur militärisch Krieg oder gegen zivile Einrichtungen, sondern auch kognitiv. Es geht Russland schlichtweg darum, zu zeigen, Russland ist unbezwingbar, die Ukraine hat keine Chance und sie führen uns vor. Sie versuchen, die EU ins Lächerliche zu ziehen. Das zeigt auch, dass sie zwei taktische Raketen in den zivilen Bereich, wo die EU und Großbritannien ihre Niederlassungen haben, ein Wohngebiet geschickt haben. Sie führen uns damit vor. Wenn wir wirklich sinnvoll Maßnahmen machen wollen, dann gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wo Europa äußerst zögerlich ist. Die erste ist, das eingefrorene russische Vermögen tatsächlich jetzt schon an die Ukraine zu geben. Das sind zwischen 230 und 300 Milliarden Euro. Das zweite ist, dass Deutschland endlich seine Vorbehalte, weitreichende Systeme an die Ukraine zu geben, aufgibt und beispielsweise ein politisches Signal an Moskau sendet und sagt, wir beginnen jetzt mit der Taurus-Ausbildung. Das dritte ist, dass eine Koalition der Willigen die Luftverteidigung über der Westukraine übernimmt. Das kann man von EU-Staaten aus machen.
Auch von Deutschland organisieren.
Aus? Deutschland ist ein bisschen weit weg. Aber das ist ein Vorschlag aus dem Baltikum. Das ginge von Finnland, von den baltischen Staaten, von Polen, Rumänien aus. Das bedarf einer Koalition der Willigen. Und dann gibt es eine Möglichkeit, wo wir Deutschen sehr zurückhaltend sind, aber die Balten und Polen bereits reagiert haben, ein Reiseverbot für russische Diplomaten, die natürlich auch ihre Agenten damit füttern. Das nächste ist, das russische Haus in Berlin zu schließen. Und dann sollten wir auch gegenüber Russland klar kommunizieren, dass Russland keinerlei Mitsprache an einer Zukunft der Ukraine hat. Also, dass wir nicht akzeptieren, dass die Ukraine weder in die EU noch in die NATO darf. Und dass wir als Europäer bereit sind, ohne Ausschließeritis auch die Ukraine bei Sicherheitsgarantien zu unterstützen, wenn es soweit ist. Ganz entscheidend aber ist, dass wir ein geschlossenes Auftreten haben und das gezielte Austesten, das Russland macht, mit entsprechender Härte entgegnen. Wir dürfen uns nicht mehr leisten, irgendwelche Ultimaten zu nennen und dann passiert nichts.
Ja, also wir machen uns nur lächerlich, wenn wir das machen. Haben Sie den Eindruck, dass die europäischen Staaten in diesem Moment so zusammenkommen, wie sie zusammenkommen müssten und so zusammenstehen, wie notwendig ist angesichts der Lage?
Ich bin gerade in Kopenhagen auf einer Konferenz der Europäischen Union mit den nationalen Parlamenten über europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, über gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Und hier ist die Botschaft sehr klar, dass fast alle Mitgliedstaaten mit einer Ausnahme Ungarns sich auf die Seite der Ukraine stellen. Also jetzt geht es aber auch darum, mehr militärische Unterstützung für die Ukraine zu leisten, nicht nur im Bereich der Luftverteidigung, sondern im Rahmen unserer Rüstungsindustrie der Ukraine zu helfen, dass sie mehr Munition bekommt, aber auch mehr Waffen, die auf russischem Gebiet russische Bereitstellungsräume, Flugplätze, Munitionslager und so weiter zerstören können.
Man hat nicht wirklich das Gefühl, dass die Zeit für uns spielt gerade. Also Wladimir Putin wartet bestimmt nicht darauf, dass wir Beschlüsse erfassen und dass wir uns einig werden, sondern er führt weiter seinen Krieg. Wie sehr hindern wir uns selbst daran, effektiv auf solche Angriffe zu reagieren, weil wir uns einfach in Deutschland so uneinig sind, zum Teil?
Ich glaube, die Bevölkerung ist da weiter als manche in der Regierung, denn wir haben ja erst unlängst erlebt, letzte Woche, wie eine bewaffnete russische Drohne über Polen flog, 120 Kilometer, und dann auf polnischem Boden zerschellt ist. Wir haben vor 3 Wochen gesehen, wie eine russische bewaffnete Drohne über die Hauptstadt von Litauen, über der Hauptstadt flog, auch Sprengstoff tragend. Das heißt, Russland testet bewusst aus, wie wir vorgehen. Und deswegen darf das Ganze nicht konsequenzenlos bleiben, weil sich Russland von unserer Schwäche ernährt und nebenher eben deutlich macht, schaut mal, es gibt keine Reaktion, wir können so weitermachen. Und erschwerend kommt für uns dazu, dass die Europäer äußerst devot gegenüber Trump auftreten. Dabei ist Trump Team Putin und nicht mehr auf europäischer Seite und schon gar nicht auf der Seite der Ukraine, die in EU und NATO gehört. Trump selbst verhindert ja weitere Annäherung an EU und NATO und hat im Grunde genommen russische Narrative übernommen. Das heißt also, wir Europäer sind jetzt gefordert, uns stärker zusammenzuschließen, sonst ernährt sich Russland von unserer Schwäche und Russland wird weiter austesten. Wir haben noch eine Möglichkeit als Deutsche, das ist der Spannungsfall gemäß Grundgesetz Artikel 80a. Das ist etwas, was stehen kann, auch im Rahmen der Wehrpflichtdebatte. Bei einem Spannungsfall könnte man die Wehrpflicht wieder einsetzen. Aber das sind Dinge, die politisch sehr sorgfältig beraten werden müssen, wenn Russland weiter eskaliert.
Ja, dann kann es uns nur positiv stimmen, dass Sie auch heute, wie Sie erzählt haben, in Kopenhagen auf einer Tagung sind, wo genau diese Themen besprochen werden, auch mit der Dringlichkeit, die erforderlich ist. Herr Kiesewetter, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich mit uns zu unterhalten heute. Danke für Ihre Einschätzungen.
Danke, Frau Spieker. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir vorankommen für die Ukraine.
Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir Ihnen hier an dieser Stelle unseren Pioneer-Strategiegipfel MyWay ans Herz legen. Die MyWay ist Networking Space, Trend Scout und Masterclass in einer tollen Location im Berliner Westhafen, flankiert von unseren Schiffen The Pioneer One und The Pioneer Two. Ich bin persönlich jedes Mal von dem Spirit begeistert, der da immer wieder nach nur ganz kurzer Zeit entsteht. Es sind alle Bundesminister dabei, die für die operative Steuerung des Wirtschaftsstandorts Deutschland verantwortlich sind. Lars Klingbeil, Carsten Wildberger, Katharina Reiche und auch der Chef des Kanzleramts, Thorsten Frey. Vielleicht überlegen Sie ja schon seit einiger Zeit, ob Sie in gut 4 Wochen auch dabei sein möchten. Falls das so sein sollte, falls Sie noch nicht ganz entschieden sind, habe ich eine nicht ganz unwichtige Nachricht heute Morgen für Sie. Weil das Interesse tatsächlich riesig ist und wir schon gut gefüllt sind, switcht der Preis für die Tickets nach diesem Wochenende. Bis Sonntagabend gibt es die Tickets nochmal zum vergünstigten Preis. Danach steht nur noch das Last-Minute-Kontingent zur Verfügung. Also jetzt einchecken. Vergünstigte Tickets gibt es nur noch bis zum 31. August, bevor der große Run einsetzt. Ich freue mich, Sie auf der MyWay zu sehen. Alle Infos dazu und über Gäste, Programm und Masterclasses finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da ist derzeit das Thema Tesla-Aktien in aller Munde. Die Verkäufe in Europa sind um rund 40% eingebrochen, während der chinesische Hersteller BYD seine Neuzulassungen mehr als verdreifacht hat. Was hinter dieser Kehrtwende steckt, das weiß meine Kollegin und Börsenreporterin Anne Schwedt. Wir schalten nach New York und sagen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea. Ja, derzeit steht die Tesla-Aktie massiv unter Druck und das nicht ohne Grund. Wie du schon sagst, im Juli sind die Tesla-Verkäufe in Europa um rund 40% eingebrochen, während der chinesische Rivale BYD seine Neuzulassungen auf dem Kontinent auf über 13.500 Fahrzeuge gesteigert hat und damals mehr als verdreifacht hat. Für Tesla ist es bereits der 7. Monat in Folge mit rückläufigen Zulassungen. Und das, obwohl der europäische Markt für Elektroautos insgesamt weiter wächst. Man sieht ja also tatsächlich eine Trendwende. Also noch vor kurzem dominierte Tesla ja das europäische E-Auto-Segment. Und jetzt wird BYD immer mehr zum Platzhirsch, weil die Chinesen nicht nur aggressiv mit Preisen, sondern auch mit Innovationen wie Schnellladen und neuen Assistenzsystemen punkten. Analysten sehen bei Tesla aktuell vor allem ein Problem. Die Modellpalette ist in die Jahre gekommen. Neue Modelle wie der Cybertruck bleiben hinter den Erwartungen zurück. Und ein günstigeres Modell wird erst für Ende des Jahres erwartet. Außerdem sorgt auch das Auftreten von Elon Musk zurzeit in Europa echt für einen Imageverlust. Man denke an so Sachen wie die Nähe zur Trump-Regierung, aber auch zahlreiche andere Kontroversen. Gerade junge Zielgruppen wenden sich deshalb ab. An der Börse spiegelt sich das auch wieder. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um fast 10% gefallen. Die Konkurrenz aus China setzt allerdings nicht nur Tesla unter Druck, muss man sagen. Auch andere Hersteller wie Hyundai, Toyota oder Stellantis melden in Europa sinkende Zulassungen, während VW, BMW und Renault im Juli zulegen konnten. Also man kann definitiv feststellen, der Höhenflug der Chinesen und das Nachlassen bei Tesla zeigen einen rapiden Wandel auf dem europäischen Automarkt. Tesla steht vor der größten Bewährungsprobe seit langem. Ohne frische Modelle und einen Imagewechsel könnte der Vorsprung vor allem in Europa erstmal Geschichte sein, Chelsea.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass man selbst als großartiger Schauspieler auf großartig schauspielende Betrüger reinfallen kann. Danny Boone zählt zu den bekanntesten Stars in Frankreich. Er hat beispielsweise Regie geführt und die Hauptrolle gespielt in Willkommen bei den Sties, der herrlichen Komödie über Verständigungsschwierigkeiten in der französischen Provinz.
Es gibt keine Möbel. Ihr Vorgänger hat sie mitgenommen, hä?
Wie, er hat die Möbel mitgenommen?
Na, er hat sie in den Busch gebracht.
In welchen Busch?
Na, in Scheinen.
Wie, jetzt die Möbel in Scheinen?
Die Möbel in Scheinbusch.
Die Möbel im Busch? Was macht er mit den Möbeln im Busch? Die nimmt man doch nicht mit in den Urwald.
Ich red vom Omnibusch.
Bei einem Dinner in einem irischen Yachtclub hat der begeisterte Segler Danny Boone den jungen Commodore Sir Thierry Waterford Mandeville kennengelernt. Ein Name wie aus einem Loriot-Sketch. Waterford Mandeville hat Danny Boone an dem Abend eine beeindruckende Lebensgeschichte aufgetischt. Er sei aus einem alten irischen Adelsgeschlecht, er besäße zwei Segelrennjachten und hätte gerade ein Anwesen mit 17 Schlafzimmern in Cork County gekauft, das er renovieren lassen wolle. Während er zwischen Irland und Monaco pendelt, wo seine Freundin lebte, eine erfolgreiche chinesische Geschäftsfrau, die als Beraterin für Prinz Albert tätig sei. Boone war beeindruckt. Man hielt Kontakt und Sir Waterford Mandeville, der eigentlich nur Terry Burrows heißt, hat Danny Boone nicht viel später das Angebot gemacht, für ihn seine alte Segeljacht mit den besten Fachleuten der Welt renovieren lassen zu können. Boone war begeistert und hat 3 Millionen Euro überwiesen. Problem, die Fachleute gab es gar nicht. Doch damit nicht genug. Der vermeintliche Lord Waterford Mandeville hatte kurz danach noch einen super Anlagetipp. Todsichere Rendite, gedroppt über seine Freundin aus dem Umfeld der monogastischen Fürstenfamilie. Und Danny Boone überwies nochmal 4 Millionen Euro. Doch dann ist Waterford Mandeville abgetaucht. Motto, fährt der junge Lord fort und nimmt das ganze Geld mit. Boone, jetzt 7 Millionen Euro ärmer, hat seinen Lehrmeister in Sachen Schauspielerei gefunden. Wenn er klug ist, dann verfilmt er die Geschichte, dann kommt das Geld vielleicht wieder rein.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass in NRW die Lippstädter und Paderborner von der Bahn so vernachlässigt werden. Paderborn ist zwar offiziell eine Großstadt, doch Zugverbindungen gibt es kaum. Nur wenige ICEs halten dort überhaupt, etwa der um 11 Uhr nach München, die einzige direkte Verbindung in die bayerische Landeshauptstadt. Wer also weiter hinaus in die Welt will, ist deshalb meist auf Auto oder Flugzeug angewiesen. Im Mai dann der nächste Tiefschlag für die Paderborner Infrastruktur. Lufthansa hat vom Paderborner Flughafen die einzige Direktverbindung nach München gestrichen, ohne Ersatz. Und damit sind alle Vielflieger aus der Region, die München als Drehkreuz auch für internationale Verbindungen nutzen, gestrandet. Also selber anpacken, denn wer gemeinsam leidet, kann auch gemeinsam lösen. Fast 60 Mittelständler aus Westfalen haben jeweils 25.000 Euro zusammengelegt und kurzerhand ihre eigene Airline gegründet, Sky Hub Pad. Dreimal täglich hebt nun eine kleine Maschine mit 70 Sitzen vom Flughafen Paderborn-Lippstadt in Richtung München ab. Dafür wurde eine Allianz mit der dänischen DAT Airline geschmiedet. Das Konzept dahinter? SkyHub mietet die Flieger von der dänischen Fluglinie inklusive Crew, Wartung und Versicherung und sollte der kleine Flieger einmal ausfallen, kommt der Satz aus Dänemark schnell angeflogen. Von vernachlässigten Reisenden zu Airline-Gründern, so macht man es scheinbar in Paderborn. Ich wünsche Ihnen jetzt einen ehrgeizigen Start in den neuen Tag heute. Ich bin Chelsea Speaker und morgen hören Sie meinen Kollegen Gabor Steingart zur Wochenendausgabe dieses Podcasts. Same time, same place. Sometimes I think sitting on trains, every stop I get.